So, wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem ersten Korintherbrief lesen und schlagen dazu Kapitel 9 auf. Nehmen zwei Verse. Und zwar die Kapitel 9, Vers 24 und 25, wo es heißt: Wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, laufet also, auf dass ihr ihn erlanget. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, auf dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. So heißt Gottes Wort. Etwas vorab. Das, was wir hier im Worte Gottes durch den heiligen Apostel Paulus hören, ist, er führt uns hinein in einen Sportplatz, in eine Rennbahn, auf eine Aschenbahn. Dort, wo gelaufen wird, und wir wissen, dass diese Sportart ja damals von Griechenland kam, die war schon damals alt. Es war jene Sportart, die auch in der Olympiade heute noch läuft. Paulus drückt also die geistlichen Dinge in so praktischen Beispielen aus, er drückt die Dinge so aus, und zwar in der Begrifflichkeit des menschlichen Lebens, und meint dabei geistliche Dinge. Er sagt, Rennbahn, Laufen, Preis, Krone und so weiter. All diese Dinge, die wir also im menschlichen Beziehungsbereich finden, alles das, was es im irdischen Leben gibt, nimmt er nun auf und drückt diese Aussagen im geistlichen Bereich aus. Er sagt es uns, wie wir es geistlich zu verstehen haben. Und wir wollen das, was wir jetzt hören, also immer hintergründig im geistlichen Sektor sehen. Wir wollen das sehen, was Paulus eigentlich sagen möchte, wenn er von irdischen Dingen redet. Der Apostel will hier an dieser Stelle zunächst die Gläubigen ermutigen. Es ist so eine Sache unter den Gläubigen selbst, ob wir für andere Menschen eine Ermutigung sind. Und wir wissen, dass das recht unterschiedlich in dieser Welt selbst unter den Erretteten ist. Manche sind anderen eine Anfechtung, anderen wieder eine Ermutigung. Und alles andere liegt dazwischen. Aber Paulus bemüht sich nun hier, für die Gläubigen in Korinth, an die ja dieser Brief geschrieben ist, sich so zu verhalten, dass er sie ermuntert. Wir haben in unserer Errettung zwei Dinge. Die eigentliche Seelenrettung und das andere ist unseren Wandel. Und nur der, der zuvor sein Leben Christus übergeben hat, ist dann überhaupt in der Lage, gottgemäß zu wandeln. Ein Wandel in aller Bemühung, ohne vorherige Bekehrung, ist ein ganzer Krampf. Gott will nicht, dass wir krampfen, dass wir könnten sagen, Werks schaffen, zeigen, um Gott angenehm zu werden. Gott hat uns für die Errettung seine Gnade gegeben. Und wir wissen, dass diese Gnade bei jedem wirksam wird, der sie im Glauben nimmt. Christus hat die Voraussetzungen geschaffen, damit wir in die Gnadenbeziehungen Gottes in der Seite des Menschen durch den Glauben gelangen. Das ist unsere Errettung, worin wir auch unsere Rechtfertigung haben. Aber nachdem wir errettet sind, will dann Gottes Wort, und Paulus redet an mehreren Stellen seiner Briefe vornehmlich darüber, dass es dann auf einen gottgemäßen Wandel ankommt, wenn wir errettet sind. Es ist ja klar, wenn einer errettet ist, wird er hinzugetan zu der Familie Gottes. Wenn wir das vergleichen würden, es ist nur ein schwacher Vergleich, aber wir setzen ihn trotzdem an, in einem großen, reichen Land wäre eine Königsfamilie und dort drin wäre nun einer der Söhne, ein Prinz, und der würde nicht nach den Gepflogenheiten seines Standes wandeln, sondern treibt sich in den untersten Kaschemmen, im total betrunkenen Zustand, liegt im Straßengraben, dass man ihn täglich herausholen würde. Es würde jeder sagen, der führt einen Wandel, der geziemt sich dem Hause eines Königs nicht. Aber noch weit, weit größer ist der Wandel in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Beziehung Gottes. Darum will nun der Apostel Paulus die Korinther ermutigen, einen solchen Wandel zu führen, dass er der Berufung und Stellung, in die Gott uns gebracht hat, nachdem wir errettet worden sind, vor Gott gefunden werden soll. Gott will uns in einer Stellung finden und da geht es um den himmlischen Preis. Dieser himmlische Preis, mit dem wir heute zu tun haben, von dem wir heute hören, ist nicht unsere Errettung, wie manche gedacht haben, sondern es ist eine Sache, um die wir zu kämpfen haben, um die wir zu laufen haben. Es ist der Lohn in der Ewigkeit, ist wieder etwas anderes als unser ewiges Leben in der Ewigkeit. Es ist das köstliche Kleinod, welches wir erlangen können durch Führen eines gottgemäßen Wandels. Und Paulus legt, und damit auch der Heilige Geist, einen hohen Wert auf diese Mitteilungen, weil Gott viel, viel daran liegt, dass seine Kinder gottgemäß, nicht irgendwie, sondern gottgemäß wandeln. Dem Hause des Königs, der Könige gemäß, könnten wir sagen. Es ist unser Lohn, der einmal in des Himmels Herrlichkeit wiedergefunden wird. Wie dieser Lohn sich im Einzelnen ausdrückt, kann ich nicht genau sagen. Paulus vergleicht es in 1. Korinther 15 genauso wie Stern am Himmel, wenn so klarer Himmel ist und man sieht, die einen funkeln so bläulich, die anderen kleiner, etwas rötlicher. Aber irgendwie hat jeder Stern eine besondere Herrlichkeit. Sie unterscheiden sich voneinander. Und so wird es auch einmal, wenn es auch hier im kleinen Maßstab ist, dann in der Ewigkeit im Groß sein. Nämlich, es wird sich jeder vom anderen unterscheiden. Ja, es gibt sogar Sterne, die man gar nicht sieht. Auch das gibt es. Er sagt ihnen, dieser Apostel Paulus, wisset ihr nicht. Das heißt also, die Korinther waren Gläubige, die der Ermunterung, die der Ermutigung bedurften, daran erinnert zu werden, weil sie das scheinbar nicht mehr wussten, in welch einer hohen Stellung sie vor Gott standen. Er sagt, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Diese Rennbahn, von der Paulus hier redet, ist also jene damalige Aschenbahn gewesen, auf der die Schnellläufer dahin flitzten, wo es galt, um einen Preis, um ein Kleinod, um eine Krone zu laufen. Nun ja, die haben sich angestrengt, die haben etwas dafür getan. Wir können nichts tun, um errettet zu werden, aber wir sollen etwas tun, um himmlischen Lohn zu empfangen. Der himmlische Lohn drückt sich dann für alle Ewigkeiten in der Herrlichkeit aus. Denn der wird uns nicht mehr genommen, den Gott uns am Richterstuhl des Christus zubilligt. Niemand ist in der Lage, auch nur ein wenig davon zu mindern. Aber wir selbst und andere sind nicht mehr in der Lage, auch nur ein winzig kleines Steinchen, egal ob es ein Edel- oder ein Halbedelstein ist, hinzuzufügen. Das, was dort am Richterstuhl des Christus geschieht, die Bibel sagt, es sei Gutes oder Böses, dort soll es uns werden. Dort werden wir selbst von uns selbst überführt und empfangen dann das gottgerechte Teil. Alle laufen, haben wir gelesen, aber einer empfängt den Preis. Nun sagt er nicht, dass von den ganzen Gläubigen nur ein einziger den Preis empfinge. Umgekehrt ist. Solche, die in der Lebensrennbahn stehen, sind alle Menschen. Und solche, die den Preis empfangen, sind die Erretteten. Das sind eigentlich die Preisträger. Die werden einen Lohn empfangen, und zwar deshalb, weil sie nach den Vorschriften der Rennbahn gelaufen sind. Wir kommen gleich noch drauf, was zur Vorschrift zählt. Und deshalb sagt dann der Apostel, laufet also, damit ihr den Preis empfanget. Vers 24. Und er sagt ihnen noch mehr, und zwar, dass jeder, der da kämpft, enthaltsam sein muss in allem. Wer also läuft, der muss sich von den Dingen enthalten, die ihm am Lauf hindern. Also wird er keine zwei Paar Stiefel anziehen, er wird sich nicht eine dicke Winterkleidung drüber stülpen, die ihn, oder gar eine Rüstung eines Ritters, die ihn kaum fortbewegen lässt, sondern er wird so wenig anziehen, wie nur irgend möglich. Denn alles, was er mitschleppen muss, ist ja letztlich ein Hindernis im Lauf. Also sollten wir auf dieser Erde so wenig an irdischen Dingen, all den Dingen, die uns nicht mit der Ewigkeit verbinden, mitnehmen, als nur irgend möglich. Und alles, was wir noch mitschleppen, außerhalb geistlicher Belange sind uns letztlich hinderlich. Sie halten uns vom Lauf zurück, egal wie schnell wir laufen. Paulus jedenfalls sagt hier und fordert uns auf, wir sollen aktiv sein. Wir haben das aktive Leben nötig. Gottes Wort weist uns darauf hin. Wir finden es in Jakobus Kapitel 1, da finden wir einige wenige Aussagen. Da sehe ich, ich genau wissen, was niemand sagt, der es nicht gewusst. Da heißt es ab Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz, nämlich das der Freiheit nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. In Vers 23 wird da auch schon mal davon geredet. Ein Täter des Werkes, ein Täter, ein Handelnder, ein Aktivist auf der Rennbahn des Lebens. Unser irdisches Leben ist kurz. Wenn wir es vor uns haben, da meinen wir, Wunder, was da kommen soll. Und da kann ich immer wieder sagen, es kommt gar nichts. Das, was kommt, sind Lebensenttäuschungen, Lebensschwierigkeiten, Lebensnöte, Lebensprobleme, die Gott zulässt und die durch uns im Blick auf Christus überwunden werden sollen und müssen. Wir haben uns in der Enthaltsamkeit zu zeigen in allem und wir haben gleichzeitig gesetzesgemäß zu kämpfen, wie Paulus in 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 5 sagt. Wir haben den Gesetzen der Rennbahn gemäß zu laufen und diese Gesetze finden wir im Neuen Testament. Und diese Leute, die wir allgemein in der Rennbahn haben, denn die allerwenigsten sind Errettete, in dieser Lebensrennbahn laufen, soweit sie nicht errettet sind, um eine vergängliche Krone. Ja, wir haben in einer uns nahestehenden Gemeinde eine Schwester, die einige 20 Jahre alt ist, in Bremen. Sie hat eine ganze Batterie von Preisen im Sport. Sie hat früher viel Sport gemacht und ist sogar international aufgetreten und hat also sehr viel hohe Auszeichnungen. Aber diese Auszeichnungen sind aus Materie, entweder aus Silber oder aus Papier, eine Urkunde, aber irgendwann geht das Zeug kaputt. Irgendwo wird es ein Ende finden. Es ist vergänglich. Alles, was mit Materie, mit materiellen Dingen verbunden ist, ist vergänglich. Deshalb müssen auch wir in der Materie irgendwann einmal abtreten. Wir sind vergänglich, wie alle Materie vergänglich ist. Diese Menschen, die Christus nicht haben, die ringen um eine vergängliche Krone, um einen vergänglichen Preis, um einen vergänglichen Lohn, um eine vergängliche Ehre, um eine vergängliche Anerkennung von Menschen. Wir, sagt der Apostel Paulus, wir laufen ja nicht um materielle Dinge, sondern wir laufen um ewige Dinge. Solche, die vor Gott in der Ewigkeit zählen, was eben unseren Wandel betrifft. Und da sagt er, um eine unvergängliche Krone, eine ewige Krone. Jeder nun, der in der Rennbahn läuft, hat einen gewissen Vorsatz. Den Preis, nämlich das Ziel zu erlangen. Wenn wir auf dieser Aschenbahn sind, dann ist es gegen die Vorschrift, sich dort niederzusetzen oder hinzulegen, erst noch ein Nachmittagsschläfchen zu halten. Alles das ist gegen das Gesetz der Rennbahn. Es wird nicht erlaubt. Und deshalb sollten wir es uns selbst nicht erlauben. Es ist auch nicht erlaubt, außerhalb der Rennbahn sich in anderen fremden Flächen zu bewegen, abzuschneiden in den Kurven. Alles das führt zur Disqualifikation. Wir haben die Gesetze der Rennbahn einzuhalten. Unsere Gesetze der Rennbahn befinden sich im Neuen Testament. Er hat den festen Vorsatz, das Ziel anzusteuern, und deshalb schauen wir nicht zurück, sondern wir schauen das Ziel an. Eine der Riesenprobleme innerhalb der Gläubigen, Land auf, Land ab, ist, dass die Gläubigen Probleme haben, weil sie während des Laufes das Gesicht hinten haben. Alles das ist gegen und entgegen den Gesetzen der Rennbahn. Wie kann ich schnell laufen, wenn ich unentwegt den Kopf hinten habe? Erstens sind wir keine Gänse, die können das machen. Wir haben entsprechend lange Hälse. Aber wir sollten es nicht tun, weil wir ein Ziel haben. Das heißt, man schaut zurück und schaut auf die Dinge, die hinter uns liegen, die mit viel Kampf und Not überwunden worden sind. Und dann werden wir erinnert an die Negationen, die durch die Hilfe des Herrn überwunden wurden. Und dann sehen wir, wenn wir schon mal uns wieder aufraffen, das Ziel anzubrechen, nur negativ, weil wir beständig im Rückblick fahren. Was würden wir sagen, wenn wir einem Autofahrer von alles zukleben, rechts und links und die Vorderscheibe, und sagen, du hast ja einen Rückspiegel? Das ist das Gleiche. Das würde sicherlich nicht lange gut tun. So geht es auch bei Gläubigen nicht gut, die nur mit dem Rückspiegel arbeiten. Niemand hat bei diesem Lauf stillzustehen. Auch wir sollten, die wir das Evangelium der Liebe Gottes aufgenommen haben, nicht stille stehen im Zeugnis, in der Verwaltung, in der Mithilfe, in der Hilfe, im Gebet, denn jeder läuft, so viel er nur kann. Er gibt das Letzte her. Und ich muss sagen, wenn wir die Weltmenschen ansehen, welche vergänglichen Ziele die haben, in unserer Nachbarschaft, da wohnt einer, der opfert sich seit vielen Jahren für die Karnickelzucht. Nun, ich habe nichts gegen Kaninchen, aber wie mag der Mann einmal in der Ewigkeit aussehen? Wie muss der beschämt sein? Denn er hat seinen Wert, sein Geld, seine Zeit für Kaninchen geopfert, die ohne dies Materie waren. Gott möchte haben, weil die Menschen eine ewige, eine nicht sterbliche Seele besitzen, dass wir Seelenkunde treiben. Das ist Evangelium in der Zeit des Neuen Testaments. Damit wir laufen und laufen, um doch jenen Preis zu bekommen, der uns vorausgesetzt ist, der mit dem Ziel verbunden ist, und nicht mit dem Start. Der Preis wird nur am Ziel und nicht hinten ausgehändigt. Darum blicken wir vor uns und schauen nicht mehr zurück. Der Apostel will nicht damit sagen, dass nur ein einziger Mensch auf dieser Erde den Preis bekommt. sondern dass er der Sieger ist, der dazu zählt, wer mit einem solchen Ernst und mit einem solchen Eifer und mit einer solchen Hingabe und einer Selbstverleugnung, wie es im Evangelium notwendig ist, wie diese Wettläufer hier, die wir behandeln, in der vorgeschriebenen Bahn laufen müssen, um den Preis zu erlangen. Der Herr möchte Gnade geben, dass wir in unserem persönlichen Gebet um Licht bitten, dass wir erkennen, wie Gott uns in der Rennbahn des Lebens sieht, nicht wie wir uns sehen. Wir sind sowieso ohne Ausnahme mit Sünden behaftet und darum sind wir krumm in unserer Blickrichtung. Deshalb möchten wir den Herrn bitten, dass er uns dieses Bild der Rennbahn des Lebens auch alle Zeit vor Augen stellt und vor Augen behalten möchte. Wie laufen und wie kämpfen und ringen doch die Weltkinder, die Verlorenen, die doch nur dem Gott dieser Welt dienen, um das Wort eines nichtigen Preises willen, vergänglich. Wie sollten wir, die wir um unvergängliche Kronen das Ziel anschauen und hinjagen, sagt Paulus, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo, nach Philipper 3, Vers 14. Das ist der Vorgang für einen jeden Erretteten in Philipper 3, Vers 14. Wenn dein Herz wirklich auf das Ziel droben in der Herrlichkeit gerichtet ist, dann ist es mit den Dingen des Herrn Jesus auf dieser Erde verbunden. Unser Herz kann nur mit den himmlischen Dingen verbunden sein, wenn wir hier unseren Blick auf Christus richten. Nicht anders. Mit seiner Gemeinde, mit der Gemeinde der Erlösten, die ja letztlich sein Leib ist und nichts anderes. Und dann trittst du ein in den großen Kampf für das Wohl und das Wachstum seiner Gemeinde nach Kolosser 2,1. Und dort wird es uns gezeigt, dort wird es uns gesagt, ach, wie viele sind in der Gemeinde des Herrn ohne rechtes Wissen, um die Aufgabe zu haben, die Gott einem jeden von uns gegeben hat, die wir errettet sind. Die Frage wäre nun, gehören wir dazu, die den Auftrag um unseres Herrn Jesus Christus kennen? Oder gehen wir gedankenlos unter die Verkündigung? Oder gehen wir nur aus Gewohnheit oder Menschen zu gefallen? Dann sind wir nicht in genügender Weise mit Christus, dem Herrn, verbunden. Oder gehen wir nur, weil wir wissen, es findet wieder eine Bibelstunde statt. Alles das ist möglich bei Gläubigen, Land auf, Land ab. Aber das alles ist außerhalb der Bahn, in die Gott uns gestellt hat. Und dann fühlt man, dass etwas sein müsste, und erkennt den Mangel. Paulus sagt, wissen wir nicht. Also wussten es jene Korinther nicht mehr, Sie ahnten, sie merkten etwas, aber sie wussten es nicht mehr. Denn zwischen einem Vorahnen oder einem Spüren und einem Wissen kann ein recht großer Unterschied sein. Ist der Grund dafür nun der, wer da wohl reden wird? Was aber ist nun meine persönliche Verantwortung? Bist nicht auch du als Gelenk, wie der Apostel sagt, ein Gelenk der Darreichung an dem Leibe Christi gesetzt? Gott hat keinen Erretteten ohne speziellen Auftrag. Das gibt es nicht. Wir lesen das in Epheser 4, Vers 16. Oder hast du, wie du meinst, keine Aufgabe im Reiche Gottes? Denn Gelegenheitsarbeiter in der Gemeinde Jesu gibt es nicht. Es ist Vollbeschäftigung, auch heute noch. Ist deine Anwesenheit in der Gemeinde, denken wir zu Beginn der Stunde, ist deine Anwesenheit in der Gemeinschaft eine Ermutigung für andere? Sicherlich. Für mich sicherlich, weil ich mich für jeden freue. Aber ich bin ja wieder für Wochen weg. Ich glaube, dass man die Gemeinschaft mit solchen, mit denen man öfter zusammen ist, hier wohl gemeint sein mag. Wenn du vorher nicht im Heiligtum, das heißt im Gebet warst, kannst du auch keinen Wohlgeruch Christi verbreiten. Und hat der Herr dich vorher im Verborgenen gesehen, wie du deine Hände zum Throne der Gnade Gottes emporhobest, wie wir das in Matthäus 6, Vers 4 lesen? Hast du deine Hände mit an das Netz gelegt, um zu ziehen, dass jene große Anzahl der Fische an Land gebracht wird, um die Frucht einzuziehen, um die es geht? Geben wir Einladungen weiter? Versuchen wir Menschen unter Gottes Wort hier hereinzubringen? Die Bibel geht noch weiter. Nötige sie. Das ist schon an der Grenze einer strafbaren Handlung nach dem BGB, Nötigung. Wir sollen sie nötigen, hereinzukommen. Die das Netz zogen, heißt es in Lukas 5, Vers 7, die winkten ihren Genossen, ihnen zu helfen. Es gibt Arbeit im Reiche Gottes. Und auch heute ist ein Winken in diesem Worte ersichtlich, ein Winken mitzuhelfen im Gebet, aber dann treu im Gebet dahinter zu stehen, dass Menschen errettet werden, dass Menschen unter das Wort kommen. Nicht auf sich zu schauen, sondern auf den Herrn zu blicken, gilt es. Sie winkten ihren Genossen, ihnen zu helfen. Da müssen wir noch etwas dazu sagen. Die Gemeinde Jesu ist eine Genossenschaft. Nicht mit beschränkter Haftung. Alles, was nach der Ordnung der Rennbahn geschieht, da haftet unser Gott. Es wird nur schwierig, wenn wir in der Genossenschaft der Erretteten sind und laufen außerhalb der Gesetze, außerhalb der Verordnung in der Rennbahn. Dann wird es schwierig. Wir lesen, dass wir eine Genossenschaft sind in 2. Korinther 6, Vers 14 davon. Wir sind Vielleicht kann das gerade jemand lesen. 2. Korinther 6, 14, dass wir wissen, was da geschrieben steht. Wir sind Genossen des Christus geworden. Urtextlich, also grundtextlich. Und wir lesen weiter in Hebräer 3, Vers 1 und auch in Hebräer 1, Vers 9, Genossen der himmlischen Berufung. Wir sind nach Hebräer 10, Vers 33, eine Leidensgenossenschaft mit Christus. Und selbst Paulus sagt im Brief an Philemon, Vers 17, er sagt, wenn du mich für deinen Genossen hältst. Wir sehen einfach, wie wichtig es ist, dass wir die Mitteilungen des Wortes Gottes in der Präzision erkennen, denn wir wandeln nur so, inwieweit wir vorher die Dinge des Wortes Gottes erkennen könnten. Wir werden niemals geistlicher wandeln, als das, was wir vorher geistlich erkannt haben. Vielleicht hast du Freude, wenn du siehst, wie hier ein Josua kämpft, wie wir das im Buch Josua finden, dort ein Gideon ermattet, den Feind nachjagt, wie wir das in Richter Kapitel 8, Vers 5 lesen. Du hast zugesehen, du warst aber keine Hilfe mit für sie. Sie zu unterstützen, in mannigfaltiger Weise. Du kannst denen eine Hilfe sein. Und du siehst, wie du, wenn andere sehen, wie du schon mitläufst, sind wir ihnen schon eine Ermutigung. Wenn sie sehen, dass du nicht stehen bleibst oder rückwärts siehst oder rückwärts gehst. Wer sind wir nun? Wie wird der Herr uns in dieser Sache sehen? Laufen wir überhaupt schon in der Rennbahn? Oder bleiben wir auf der Rennbahn stehen, dass wir geistlich nicht vorankommen? Oder halten wir uns an anderen fest? Dann behindern wir auch andere im Lauf. Alles das hat geistliche Bedeutung. Willst du den Preis, von dem Paulus hier redet, verlangen, dann gibt es nur eins. Dann laufe, wie das Wort Gottes es sagt. Und das, was wir zu laufen haben, ist mit einem gewaltigen, mit einem großen Lohn verbunden. der Herr ist selbst der, der uns belohnen wird. Er sagt, mein Lohn mit mir, wenn er kommt. Es ist nicht irgendein Lohn, sondern es ist der Lohn des Herrn. Seine Augen sehen gerecht, sein Urteil ist hundertprozentig und seine Maßstäbe liegen in göttlichen Segen. Darum haben wir hier die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen durch einen gottgemäßen Wandel. Und der Herr sieht darauf und der Herr schaut darauf, wie wir laufen. Und Gott will und wird verherrlicht, indem wir so laufen, wie er es in seinem Wort hinterlassen hat. Und der Herr Jesus möchte Frucht an uns sehen, weil dadurch der Vater im Himmel verherrlicht wird, der den Sohn der Liebe gesandt hat, Ziel gesetzt, dass er für uns ans Kreuz gehe, leide und sterbe. Wenn wir nicht Frucht bringen, wird der Vater nicht verherrlicht. Dann hat zwar der Vater den Sohn gesandt und wir haben uns retten lassen, sind aber nicht gelaufen, wie der Vater es gewünscht hat und der Sohn gesagt und der Heilige Geist in der Bibel hinterlassen hat. Und deshalb möchten wir das tun, was Gott will. Darin wird eben Gott verherrlicht durch uns. Und er will sich durch einen jeden von uns verherrlichen. Und Gott will, dass wir arbeiten in der Rennbahn, nicht irgendwo. Und Gott will nicht, wenn ich gesund bin, dass ich im Bett rumliege, Stunden, um dort einen guten Schläfer abzugeben, sondern er will einen Läufer von uns haben, durch uns haben, den er gebrauchen kann, das Wort des Evangeliums weiterzugeben. Und wir sind nur insofern ein Zeugnis, soweit wir selbst in dem Gesetz und der Vorschrift der Rennbahn gefunden werden. Wir sind dann kein Zeugnis, wenn wir selbst außerhalb auf der Grünfläche laufen, um abzuschneiden und zu anderen zu sagen, du musst aber Acht haben, dass du gut nach der Vorschrift läufst, wenn du selbst nicht drin bist. Dann könnten wir eine solche Figur abgeben, die anderen sagen, du darfst dich nicht betrinken, während du selbst eine weite Schnapsfahne hast. Dann sind wir kein Zeugnis. Und der Herr will es aber, dass wir für ihn ein Zeugnis sein möchten, weil er auch bald kommt. Und wir wissen, dass seine Ankunft unmittelbar bevorsteht. Darum eilt die Zeit. Es drängt uns, für den Herrn zu arbeiten und möchte ein jeder von uns dieses Drängen unseres Gottes spüren, denn es ist letztlich seine Liebe. Es geht um unseren Preis, um unseren Lohn, um unsere Krone. Amen. Und noch stille werden wir zusammen beten. Die Frage über den Geist des Menschen ist eine Sache, die auf die Schöpfung zurückgreift und eine Leihgabe Gottes ist. Die Bibel sagt in Prediger Kapitel 12, Vers 7, dass dann, wenn der Mensch stirbt, der Geist des Menschen zu Gott zurückkehrt, der ihm gegeben hat. Bei der Schöpfung, als Gott den Erden, ich nenne es jetzt nur so, den Erdenkloß gebildet hatte, da war die zweite Handlung, er hauchte in die Materie, in dieses Geformte, in das Gebilde, und dieser Hauch wird in der Bibel verglichen mit seinem Odem, mit seinem Hauch, mit seinem Geist. Und für uns Menschen ist es entscheidend, dass wir darin den Geist des Menschen erkennen. Der Geist des Menschen unterscheidet sich von dem materiellen Leib und von der in uns wohnenden Seele. Wir haben die Gottesgemeinschaftsfähigkeit durch Leib, Seele und Geist. Der Geist ist also jene Substanz für unser Auge nicht sichtbar, sondern nur wahrnehmbar an den Regungen und Äußerungen. Mit dem Geist können wir Überlegungen anstellen, können rechnen, berechnen, abschätzen, abwägen, können wir auch Gefahren erkennen und ihnen mehr oder weniger aus dem Wege gehen. Das alles obliegt dem Geist. Das Herz ist eine Sache, das mit der Seele verbunden ist. Die Seele ist auch Geist. Das kann ich auch anhand der Bibel beweisen. Aber sie wird, solange der Mensch eine Einheit Leib, Seele, Geist ist,